The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 28. März.
Die Krankenkassen sollten nicht Krankenkassenleistungen bezahlen, die medizinisch nichts bringen. Das können wir uns nicht leisten. Es gibt auch das falsche Bild. Wissenschaft ist die Grundlage unserer Handlungen.
Unser Bundesgesundheitsminister vor gut 2 Monaten. Karl Lauterbach erklärt das geplante Aus der Kassenleistungen für homöopathische Mittel. Das Einsparpotenzial?
20 bis 50 Millionen Euro, würde ich schätzen, stehen hier auf der Linie. Aber hier geht es nicht ums Geld, sondern hier geht es auch um das Prinzip. Und das Prinzip ist das Grundlage dessen, was wir machen, dessen, was wir vergüten, dessen, was wir empfehlen, muss der wissenschaftliche Sachstand sein.
Und um diesen wissenschaftlichen Sachstand tobt allerdings seit Jahren ein Glaubenskrieg in Deutschland. Die einen, wie Ann-Sophie Haag aus Metzingen in Baden-Württemberg, schwören darauf.
Bei mir hilft es immer. Es gab noch nie ein Medikament, das ich eingenommen habe, das nicht gewirkt hat.
Ganz anders sieht es beispielsweise Nicole Zagorski. Gegenüber Spiegel TV schildert sie ihre Erfahrungen mit der Homöopathie.
Wenn man sich auf Homöopathie verlässt und benutzt sie für Dinge, die, ich sag mal, über eine Erkältung hinausgehen, also Sachen, die ohnehin von alleine wieder weggehen, dann wird das lebensgefährlich. Wenn ich so weitergemacht hätte, wie die andere Ärztin das gewollt hätte, ich wäre nicht mehr hier.
Hier dürfte es Zustimmung für den Plan von Karl Lauterbach geben, die Leistung von der Krankenkasse für Globuli etc. zu streichen. Bei den Fans von der Naturheilkunde stößt das natürlich auf absolutes Unverständnis.
Ich finde es eine ganz, ganz schlimme Sache, weil ich kann aus meiner ganzen Erfahrung nur sagen, die Homöopathie wirkt und das ohne Nebenwirkungen im Vergleich zu schulmedizinischen Medikamenten, die fast immer Nebenwirkungen haben. Und so eine Leistung einfach zu streichen, ist für mich ein Unding.
Die Wissenschaft ist dennoch eindeutig. Ein Nachweis von Wirksamkeit durch Globuli konnte bisher noch nie erbracht werden. Kein Wunder, denkt man, wenn man sich näher mit der Herstellung beschäftigt, wie hier Dr. Norbert Aust vom Informationsnetzwerk Homöopathie für Spiegel TV vormacht.
Sie können sich das Mittel Natriumchloratum selber machen. 1 Gramm Salz hier herein und das gieße ich jetzt mit 100 Kubikzentimetern Wasser auf, dann habe ich hier eine 1%ige Kochsalzlösung und nichts weiter. Und daraus wird ein Medikament nach homöopathischem Glauben, indem man es potenziert. Und das ist dieses Aufschlagen. 1, 2, 3, 4.
10-mal wird das dann insgesamt gemacht, die Kochsalzlösung nochmal verdünnt, wieder 10-mal geklopft und dann werden die Zuckerkügelchen Globuli damit besprüht. Das Ergebnis für die Hersteller? Sensationell, aber vor allem aus finanzieller Sicht.
Ich weiß nicht, ob mit irgendwelchen anderen legalen Geschäften da irgendwie eine solche Gewinnspanne zu realisieren ist.
Diese Gewinne dürften jetzt erstmal weiter sprudeln, denn aus der Ankündigung von Karl Lauterbach, die homöopathische und anthroposophische Medizin aus dem Leistungskatalog von Krankenkassen zu streichen, wird wohl erstmal nichts. Im aktuellen Gesetzentwurf zur Entlastung von Arztpraxen steht kein Wort von der Globuli-Streichung. In der Fassung davor war das noch fest verankert. Aus dem Ministerium heißt es dazu, Zitat, die Homöopathieregeln sollen Thema der weiteren Beratungen auch im Parlament sein. Das deutet auf einen gehörigen Krach in der Koalition hin. Vor allem bei den Grünen gibt es viele Verfechter und Glaubenskrieger für die Homöopathie. Offenbar sind sie erfolgreich gegen Karl Lauterbach zu Felde gezogen. Die Medizinerin Nathalie Grams hat sich intensiv mit dem Feld der Naturheilkunde beschäftigt. Gegenüber diesem Podcast kritisierte sie explizit die wissenschaftsfeindliche Haltung bei den Grünen.
Die Wissenschaft hat nicht die Aufgabe, Politik zu machen, aber die Politik ist doch gehalten, sich an die Erkenntnisse der Wissenschaft zu halten. Und das fehlt hier komplett. Und gerade von einer Partei, die sich beim Klimawandel so sehr auf die Wissenschaft stützt, und das zu Recht, das ist einfach hanebüchen, das an anderer Stelle, gerade im sensiblen Bereich Gesundheit, nicht zu tun.
Hier wird aus meiner Sicht Beitragszahlergeld sinnlos verfeuert. Ja, 50 Millionen Euro sind vielleicht im Gesundheitswesen nicht viel Geld, aber an der Stelle sei nochmals in Erinnerung gerufen, dass die Kassen für Frauen ab 35 nur noch alle 3 Jahre einen Abstrich zur Krebsvorsorge machen. Wer eine Brille braucht, muss meist auch selber kräftig zuzahlen, und beim Zahnarzt kennt man das auch. Statt einer dringend notwendigen Amputation in der Gebührenordnung für homöopathische Leistungen hat sich Lauterbach stattdessen für ein süßes Globuli entschieden. Geschmacksrichtung: Koalitionsfrieden. Ein politischer Placebo-Effekt. Unsere weiteren Themen heute Morgen: Amerika-Experte Dr. Josef Brammel analysiert die Wirtschaftspolitik von Joe Biden und der von Donald Trump und erklärt, wie Wirtschaft zur Waffe wird.
Wirtschaft ist nicht mehr das Ziel, sondern das Mittel zum geostrategischen Zweck, um den Rivalen einzudämmen.
Börsenreporterin Anne Schwedt hat Zahlen von H&M. Über die Osterfeiertage wird es romantisch bei The Pioneer. Eine revolutionäre Radiostation feiert Geburtstag und ein Konto mit 1,8 Milliarden Dollar gibt Rätsel auf.
And when we do these projects, and again I get criticized for this, but I make no excuses for it, we're gonna buy America. We're gonna buy America. Folks.
Auch Joe Biden weiß: It's the economy, stupid. Wer die US-Wahl gewinnen will, muss ökonomisch punkten beim Otto-Normal-Amerikaner. Darum versucht er es mit Protektionismus und unterscheidet sich damit gar nicht so sehr von seinem Kontrahenten.
America first! America first!
Aber wer von beiden verkauft sich besser im Wahlkampf? Und was bedeutet diese Politik für uns hier in Europa? Antworten gibt es von Dr. Josef Brammel. Er ist USA-Experte und European Director der Denkfabrik Trilaterale Kommission. Er ist oft in Washington und kennt die Stimmung auf Capitol Hill. Hallo, Herr Dr. Brammel.
Hallo, Frau Speaker.
Trotz der Erholung der Wirtschaft in den USA von der Pandemie fällt es Joe Biden unheimlich schwer, die Amerikaner davon zu überzeugen, dass es ihnen unter ihm besser geht als damals unter Donald Trump. Sind die Amerikaner zu Recht davon nicht ganz überzeugt?
Wir hatten Inflation und Biden hat das Seine dazu beigetragen. Der Inflation Reduction Act, der unsere Wirtschaft trifft, hat alles getan, nur nicht Inflation. Auch der Wirtschaftskrieg mit China hat Waren verteuert. Also er hat vieles von dem, was Trump angedacht hatte, angefangen hatte, verschärft. Und das müssen wir sehen, jetzt nicht nur, weil es die Amerikaner selber betrifft und damit auch die Wahlen, sondern weil wir dann auch was davon haben, nämlich die negativen Auswirkungen. Wir kommen in die Zwickmühle dieser sinoamerikanischen Rivalität und dass wir künftig noch heftiger werden, egal wer Präsident werden wird.
Haben Sie den Eindruck, dass wir das inzwischen auch verstanden haben, dass die Wirtschaft auch als Waffe, aber als Mittel zu geopolitischen Zwecken dann auch eingesetzt wird vom amerikanischen Präsidenten?
Ich glaube noch nicht. Wir hören immer noch auf die klassischen Ökonomen, die immer noch von der Wirtschaft als Ziel ausgehen, von dem, was sie gelernt haben. Aber in Amerika ist man wieder hinter David Ricardo zurückgefallen. Also die Globalisierung, die Arbeitsteilung, die war gestern. Heute geht man auf Resilienz. Heute nutzt man Wirtschaft als Waffe, wie Sie zu Recht sagen. Wirtschaft ist nicht mehr das Ziel, sondern das Mittel zum geostrategischen Zweck, um den Rivalen einzudämmen, aus amerikanischer Sicht China Und der Chips Act war eine Kriegserklärung. Nur keiner hat es hier verstanden. Der Edward Luce, den ich sehr schätze, ein Kollege von Ihnen von der Financial Times, hat gesagt, stellen Sie sich vor, eine Wirtschaftsmacht erklärt der anderen den Krieg und keiner merkt's, zumal nicht in Europa, die davon am meisten betroffen sein werden. Also die Realität sieht grausam aus, vor allem wenn man es aus ökonomischer, aus unternehmerischer Sicht betrachtet, und das wird uns treffen und wird auch unsere Wahlen dann entscheiden.
Ja, und da sind Joe Biden und Donald Trump gar nicht so weit auseinander, was das Thema betrifft, auch was Handelspolitik betrifft. Biden schüttet massive Subventionen aus, haben Sie auch erwähnt, mit Inflation Reduction Act oder Chips Act. Bei seiner State of the Union Address hat er auch zu Buy American aufgerufen. Aber auch Trump bereitet sich wohl auch auf eine neue Runde Handelskrieg vor jetzt. Was kommt hier auf uns zu, wenn wir wenn wir in den Herbst schauen, egal ob Trump oder Biden?
Ich würde sagen, dieses Buy American gibt's schon vor Trump. Das hat auch Friedensnobelpreisträger Barack Obama schon in den Mund genommen, und der hat damit angefangen, auch Wirtschaft als Waffe zu nutzen. Man hat damals diese Trans-Pacific Partnership ins Leben gerufen, hat große Schwierigkeiten gehabt bei den Demokraten. Das war nicht Freihandel, sondern das war Wirtschaft als Mittel zum Zweck, um China außen vor zu lassen. Und beide Seiten wissen, man kann mit Protektionismus Wahlen gewinnen, und Biden ist auch nur im Weißen Haus, weil er eben diese Agenda mit übernommen hat. Also ich gebe Ihnen recht, da dürfen wir nicht allzu viel hoffen. Ich glaube, die Europäer müssen jetzt endlich begreifen, dass sie sich selber wehrhafter aufstellen und nicht mehr allzu viel in die Pax Americana investieren, weil die könnte vielleicht schon so wie ein Fixstern am Himmel sein. Den gibt's vielleicht nicht mehr, wir sehen ihn nur noch, und das Licht braucht ja ein bisschen länger, um bei uns anzukommen.
Jetzt, wie ich eingangs erwähnt habe, hat man unter den Amerikanern auch wirklich das Gefühl, dass es ihnen vom Gefühl her schlechter geht unter Joe Biden als unter Donald Trump. Das zeigen auch die ganzen Umfragen. Meine Frage an Sie, ist es tatsächlich so gewesen, wenn wir uns Themen wie Jobs anschauen zum Beispiel, hat Joe Biden eigentlich auch mehr Jobs geschaffen in den ersten 3 Jahren seiner Amtszeit, als Trump es getan hat?
Ich denke, dass Biden sehr viel Probleme beseitigt hat, aber es nicht verstanden hat, das zu verkaufen. Erinnert mich ein bisschen an die Zeit von Barack Obama. Auch der musste von Dave Axelrod zu jener Zeit runtergeholt werden von seinem hohen akademischen Ross. Hat ihm da gesagt, es ist Zeit, wieder Wahlkampf zu führen, du musst auch deine Politik besser verkaufen, und hat damals seinen Job riskiert, wie er meinte, da dem Präsidenten da so anzugehen, wieder mit der Realität in Berührung zu kommen. Und das Gleiche hat Dave Axelrod jetzt mit dem Biden-Team versucht. Und Biden hat ihn das genannt, was wir hier nicht weiter sagen dürfen, sofern die Sendung noch jugendfrei bleiben sollte. Und man möchte es kaum glauben, die Amerikaner, ja, für die ist Biden noch unbeliebter als Trump. Also wir haben jetzt nicht einen Schönheitswettbewerb, einen Beliebtheitswettbewerb, sondern die Amerikaner wählen das kleinere Übel. Freunde, sagen wir haben die Wahl zwischen Demenz und Wahnsinn. Biden begeht auch hier einen Fehler, wenn er meint, dass er hier seinen Wahlkampf darauf fixiert, die Demokratie retten zu wollen. Die Demokratie ist für viele weit weg. Denen ist das eigene Hemd, also das wirtschaftliche Vorkommen, über das sie zu Recht reden und darauf fokussieren, wichtiger als diese institutionelle Jacke. Also Demokratie ist für viele weit weg. Also schauen Sie darauf, wie geht's mir, wie geht's dann künftig meinen Kindern, und die Stimmung ist nicht ganz so gut. Und um den Ball aufzugreifen, den Sie mir gespielt haben, ja, es geht auch um Faktoren, die der Präsident nicht in der Hand hat. Wir sind auch ökonomisch immer noch abhängig von Ölpreisen, und die können leider trotz des ganzen Fracking-Wahns und auch diesen vielen Illusionen, die auch hier viele haben, nach wie vor in einer Welt, in der nicht Amerika, sondern Saudi-Arabien, der einzige Swing-Producer, bestimmt, ob die Preise hoch sind oder nicht.
Das heißt, dass viele geopolitische Akteure auch eine ganz große Rolle spielen könnten in diesem wichtigen Wahljahr, und dass es nicht nur mit innenpolitischen, wirtschaftlichen Themen zu tun hat. Wir werden sehen, wie es dann weitergeht. Es bleibt sehr spannend. Vielen Dank, Herr Brammel.
Herzlichen Dank Ihnen, Frau Speaker.
Die Osterzeit steht bei The Pioneer dieses Jahr unter dem großen Thema Literatur. Nach ihrer Vorlesereihe zur Adventszeit liest meine Kollegin Aleph Doan Ihnen nun über Ostern jeden Abend Liebesbriefe berühmter Frauen und Männer vor. Sie liest Briefe von Beethoven, Goethe, Rosa Luxemburg, von Voltaire, Oscar Wilde und vielen mehr. Die Briefe entlarven heimliche Liebschaften, sie belegen bedingungslose Liebe und erzählen von leidenschaftlichen Abenteuern. Hören Sie hier einen Ausschnitt aus einem Brief von Zarin Katharina an ihren Fürst Potemkin.
Liebling, ich glaube, du hast dir wirklich eingebildet, ich würde dir heute nicht schreiben. Ich bin um 5 Uhr morgens aufgewacht und jetzt ist es 7 Uhr. Ich werde dir schreiben. Ich habe meinem ganzen Körper bis zum kleinsten Härchen den feierlichen Befehl erteilt, dir auch nicht durch das kleinste Zeichen zu verstehen zu geben, dass er dich liebt. Oh, Herr Potemkin, was für ein Wunder hast du vollbracht, indem du jemandem den Kopf so sehr verdrehtest, einen Kopf, der bisher in der Welt als einer der besten Europas berühmt war. Welch eine Schande, welch Sünde. Katharina die Zweite, ein Opfer dieser verrückten Leidenschaft.
Die erste Folge erscheint heute Abend kostenlos auf thepioneer.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist die Brückenkatastrophe von Baltimore ein Thema. Anne Schwedt an der Wall Street kennt die Sorgen der Anleger. Guten Morgen, Anne.
Hi, Chelsea.
Die Bilder der zusammengestürzten Francis Scott Key Bridge sind um die Welt gegangen. Ein riesiger Frachter hatte sie gerammt. Was bedeutet das für die Börse?
Also ganz ehrlich, die Börse hat sich dafür rein gar nicht interessiert. Alle drei großen Indizes schlossen gestern im Plus. Aber ich persönlich sehe da wieder ein bisschen Manipulation. Die Wall Street schaut einfach absichtlich weg, um den Einschein zu erwecken, dass alles in Ordnung ist. Aber das ist schon echt kurzsichtig gedacht. Die Realität ist nämlich, Baltimore ist der wichtigste Hafen in den USA für Autos und leichte Lkw. Sogar deutsche Hersteller wie Mercedes-Benz sind betroffen. Durch den Einsturz der Brücke ist der Hafen nämlich jetzt nicht mehr voll benutzbar und die Lieferketten sind de facto beeinträchtigt. Mit über 10 Millionen Tonnen Fracht ist Baltimore um ein Drittel größer als Deutschlands größter Hafen in Hamburg, um das mal zu vergleichen. Auch Zucker, Gips, Kaffee und Kohle werden an dem Hafen umgeschlagen. Oder auch Amazon, Home Depot oder Under Armour haben Warenzentren dort. Zwar sind die außerhalb des Hafenbeckens, aber das heißt nicht, dass sie nicht beeinträchtigt sind, weil ohne die Containerterminals im gesperrten Hafen sind sie per Schiff nicht zu erreichen. Das heißt, es müssen Ausweichhäfen von bis zu 400 Kilometer entfernt genutzt werden oder andere Ausweichrouten. Das wird zu Verzögerungen und einer Verstopfung der Lieferketten führen. Aktuell sind zum Beispiel mindestens 21 Schiffe dort in den Gewässern, ohne zu wissen, wann und wie leicht die da wieder rauskommen können. Also wie groß die Auswirkungen jetzt sein werden im Endeffekt, wird sich noch zeigen, aber beeinträchtigt ist die Wirtschaft auf jeden Fall.
Wir beobachten das Thema weiter, Anne. Außerdem gab es Zahlen von H&M. Wie geht es der Modekette?
Sehr gut tatsächlich. Da konnten die Erwartungen der Experten deutlich übertroffen werden. Vor allem die Marge konnte erhöht werden von 1,3% auf 3,9%. Angestrebt ist eine operative Marge von 10% in diesem Jahr. Wegen der wachsenden Konkurrenz, wie zum Beispiel von Zara oder auch von dem chinesischen Online-Shop Shein, will H&M jetzt einen besonderen Fokus auf die Profitabilität setzen, hieß es von dem schwedischen Konzern. Auch sollen die Verkaufszahlen angetrieben werden und damit könnten auch Preissenkungen dann zusammenhängen, um die Nachfrage eben anzukurbeln. Bei der nächsten Aktionärssitzung im Mai soll auch über eine Dividende abgestimmt werden. Die Anleger waren komplett begeistert und schickten die Aktie um 15,2% nach oben.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Can we get some cash money now?
Plenty dollars. Plenty dollars. Can we get...
Was gar nicht geht, dass in South Carolina 1,8 Milliarden Dollar auf einem mysteriösen staatlichen Konto entdeckt wurden, ohne dass jemand genau weiß, woher das Geld stammt oder wofür es gedacht war. Normalerweise sorgen schon vergessene Scheine in der Brieftasche für ein euphorisches Glücksgefühl. Aber hier sprechen wir nicht nur von ein paar Groschen, sondern von einer Summe, die selbst die kühnsten Träume von Goldgräbern übertreffen würde. Der sensationelle Fund im Bundesstaat South Carolina sorgte mächtig für Aufsehen, warf aber gleichzeitig so einige Fragen auf. Um die Herkunft und den unbekannten Verwendungszweck aufzuklären, wurde ein Senatsausschuss eingerichtet. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es wohl seit geraumer Zeit an der Kommunikation zwischen dem Schatzamt und dem Rechnungshof des Bundesstaates mangelt, was die Verwirrung um dieses Finanzwirrwarr noch weiter befeuerte. Zwischen dem republikanischen Schatzmeister Curtis Loftus und dem obersten Rechnungsprüfer Brian Gaines, einem Demokraten, entfaltete sich ein regelrechtes Duell der Bürokratie und Schuldzuweisungen. Der Schatzmeister behauptet bei einem Live-Interview beim Nachrichtensender Fox, das Geld auf dem Konto investiert und beträchtliche Zinsen für den Staat erwirtschaftet zu haben.
It was invested. We've made $194 million off that money. It wasn't forgotten. In the treasurer's office, it was in the right account at the right place at the right time, and it's been there for years.
Warum er die Generalversammlung nicht über dieses üppige Finanzpolster informierte, bleibt ein Rätsel. Er meint, das gehöre nicht zu seinem Job.
The problem is, the state has to put everybody in their lane. And the state comptroller general, who stepped down last year, but to include the one that's there now, I'm having a hard time getting them to understand their statutes and do their job. I'm not the state's chief accountant.
Naja, vielleicht hoffte er eher, dass es sich um ein nettes kleines Geheimnis handelt, das besser unter dem Radar bleibt. Wer weiß. Nächste Woche sollen jedenfalls der oberste Rechnungsprüfer Gaines und Schatzmeister Loftus vor dem Senatsausschuss aussagen. Bis der Bericht des Ausschusses fertig ist, soll das Geld erstmal unberührt bleiben. Manch ein Politiker in South Carolina träumt bestimmt heimlich davon, dass das Geld am Ende in die Haushaltskasse fließt. Und Christian Lindner dürfte davon träumen, auch mal auf so einen Schatz zu stoßen.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass früher private Radiosender in Großbritannien verboten waren und die staatliche BBC in den frühen 60ern kaum Pop- und Rockmusik spielte. Erfindungsreiche DJs und Plattenproduzenten gründeten daher, genau heute vor 60 Jahren, also am 28. März 1964, direkt hinter der Drei-Meilen-Grenze in den Gewässern außerhalb des Vereinigten Königreichs, das berühmteste, weil erste Piratenradio der Welt, Radio Caroline.
You're tuned to Radio Caroline on 199, your all-day music station.
Benannt ist das Radio nach der Tochter von John F. Kennedy. Angeblich hat einer der Gründer ein Foto gesehen, auf dem sie im Oval Office spielte und dadurch den Präsidenten bei der Arbeit störte. Und das passte voll zum Image des Radiosenders. Ein Störsignal eben für die Politiker, die Privatsender verboten haben. Gesendet wurde von dem Schiff Fredericia. Erst nur stundenweise, dann wurde nach 6 Wochen auf Vollbetrieb umgeschaltet. Bei Sturm musste allerdings mit Sendeausfällen gerechnet werden. Der Radiosender war ein enormer Erfolg, natürlich. Zu dieser Zeit war im britischen Radio gerade mal eine halbe Stunde Popmusik pro Woche erlaubt. Das änderte sich nun auf einen Schlag. Radio Caroline sendete 24 Stunden am Tag Pop- und Rockmusik.
The Pirates were so popular because, unlike the BBC, they played non-stop pop music. Millions of listeners were tuning to Radio Caroline. It was so hugely successful.
Plötzlich hatte der Sender aber Millionen Hörer. Bis 1990 lief das so auf dem Schiff. Erst dann bekam der Sender eine offizielle Sendelizenz. Der Hype um den war im wahrsten Sinne des Wortes filmreif. Im Jahr 2009 wurde die Geschichte von Radio Caroline auf die große Kinoleinwand gebracht mit Emma Thompson und Kenneth Branagh in den Hauptrollen. Der Film Radio Rock Revolution erzählt humorvoll die Geschichte des ersten Piratenradios.
In dem Land, das die Beatles und die Rolling Stones hervorbrachte, waren sämtliche Radiosender in staatlicher Hand. Doch der Staat hatte etwas gegen Rock'n'Roll. Es kam zur Revolution und die begann hier.
Und Musik ab, diese Ruhe macht mich krank.
Und weil der Film ja die echte Geschichte erzählen soll, spielt natürlich ein ganz bestimmter Song eine sehr wichtige Rolle. Und zwar der allererste Song, der genau heute, vor 60 Jahren, von Radio Caroline als allererster gesendet wurde. Ein Song mit Botschaft, die sich bewahrheiten sollte. Bühne frei für The Rolling Stones mit Not Fade Away. Ich bin Chelsea Speaker und ich und das gesamte Pioneer Podcast Team wünschen Ihnen jetzt ein entspanntes, sonniges Osterfest. Wir haben Ihnen auch einen netten visuellen Ostergruß auf unserem Podcast Instagram Account vom Pioneer Briefing dagelassen. Wenn Sie uns dort noch nicht folgen, den Link finden Sie in den Shownotes von diesem Podcast. Wir hören uns dann am kommenden Dienstag hier wieder. Same time, same place.